Der Bundesinnenminister hatte ja den Präsidenten des Verfassungsschutzes beauftragt, diesen Bericht bis Ende September vorzulegen. Das wird auch fristgerecht erfolgen. Und der Bundesinnenminister wird diesen Bericht in Kürze gemeinsam mit Herrn Haldenwang der Öffentlichkeit vorstellen. Einen konkreten Termin dazu gibt es allerdings noch nicht.
Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Martina Fietz und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Die uns heute live verfolgen, das ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz, die Sie sehen, einer regierungsunabhängigen Organisation von Journalistinnen und Journalistinnen. Und wir bemühen uns, also ich als Vertreter der Journalistinnen und Journalistinnen, bemühe mich darum, dass hier möglichst alle Fragen gestellt werden können und hoffentlich auch beantwortet werden. Wir starten heute mit dem Terminkalender. Frau Fietz hat das Wort.
Guten Tag auch von meiner Seite. Am Dienstag, dem 29. September um 14 Uhr wird die Bundeskanzlerin eine Videokonferenz mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder durchführen und wiederholt wichtige Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Krise besprechen. Bund und Länder hatten frühzeitig vereinbart, sich fortlaufend auf Ebene der Regierungschefs über ein gemeinsames weiteres Vorgehen abzusprechen. Im Anschluss an die Videokonferenz findet eine Presseunterrichtung mit Ministerpräsident Söder und dem ersten Bürgermeister Tschentscher statt. Über die Details informieren wir Sie dann noch genau. Am Donnerstag und Freitag kommender Woche wird die Bundeskanzlerin an einer Sondertagung des Europäischen Rats in Brüssel teilnehmen. Wie Sie ja wissen, hätte der Gipfel eigentlich gestern und heute stattfinden sollen und ist um eine Woche verschoben worden. Die voraussichtlichen Themen des Europäischen Rates sind bekannt. Staatssekretär Seibert hatte sie Ihnen bereits vor einer Woche hier im Saal genannt. Wenn nachher Bedarf bestehen sollte, würde ich noch mal darauf gerne eingehen. Und dann kommt noch ein Termin am Ende nächster Woche. Am Samstag, dem 3. Oktober, wird die Bundeskanzlerin an den offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Potsdam teilnehmen. Wir miteinander heißt das Motto, unter das Brandenburg als Gastgeberland die diesjährigen Feierlichkeiten gestellt hat. Der offizielle Teil beginnt am 3. Oktober um 9.45 Uhr an der Propsteikirche St. Peter und Paul. Dort begrüßt der Bundesratspräsident Dietmar Woidke die Verfassungsorgane des Bundes. Anschließend erfolgt das traditionelle Familienfoto der Verfassungsorgane. Um 10 Uhr nimmt die Bundeskanzlerin am ökumenischen Gottesdienst in der Propsteikirche St. Peter und Paul teil. Ab 12 findet dann der offizielle Festakt zum Tag der Deutschen Einheit mit den Reden des Bundespräsidenten und des Bundesratspräsidenten in der Metropolishalle statt. Im Anschluss, ca. 13.15 Uhr, erfolgt der Eintrag in das Goldene Buch der Landeshauptstadt Potsdam, ebenfalls in der Metropolishalle. Zugleich möchte ich Sie informieren und auch noch herzlich einladen zur Ausstellung der Bundesregierung auf der Einheitsexpo in Potsdam. Wegen der Pandemie müssen wir in diesem Jahr leider auf das traditionelle Bürgerfest verzichten. Das Land Brandenburg hat unter dem Motto 30 Jahre, 30 Tage die Einheitsexpo in Potsdam gestartet. Seit dem 5. September präsentieren sich 30 Tage lang die Bundesländer, Verfassungsorgane sowie die Kommission 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit. Die Bundesregierung ist dort mit einer Multimedia-Installation zu den aktuellen Themen vertreten. Ja, das ist es erstmal von meiner Seite.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Vielen Dank, Frau Fietz. Es gibt noch weitere Ankündigungen. Ich würde aber jetzt erstmal das Thema Corona und das Treffen aufrufen. Dann und vergesse sie auch nicht, dann halten wir das ein bisschen thematisch zusammen. Herr Blank hat dazu eine Frage.
Frau Fietz, könnten Sie ein bisschen was sagen, vielleicht auch Herr Kautz, zu den Schwerpunkten der Bundesregierung für das Treffen mit den Ministerpräsidenten?
Also wie üblich, Herr Blank, können wir einem solchen Treffen nicht vorgreifen. Aber es geht natürlich um die aktuellen Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stellen.
Herr Kautz, können Sie ein bisschen weiterhelfen noch?
Das ist erstmal ein Treffen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, was Frau Fietz
gesagt hat. Darf ich noch eine Zusatzfrage stellen? Frau Fietz, am Sonntagnachmittag gibt es ein Treffen der Kanzlerin mit Ministern. Können Sie dazu ein paar Details sagen? Sind das ausgewählte Minister? Sind das vielleicht nur Unionsminister? Und um was wird es da gehen?
Dazu kann ich Ihnen keine Informationen liefern.
Können Sie das Gespräch am Nachmittag, Sonntagnachmittag, bestätigen?
Wenn das möglich ist, werden wir das tun, ja. Es handelt sich um ein internes Gespräch und wie Sie wissen, berichten wir über solche Gespräche nicht.
Jetzt wäre Herr Kautz noch gefragt.
Ich würde jetzt bei Corona bleiben. Da habe ich Herrn Neuhan noch und Herrn Wiederwald, der zu Reisen, und Herrn Jessen habe ich auch gesehen, aber der hat sich erst danach gemeldet. Deshalb geht es jetzt der Reihe nach. Herr Neuhan.
Ups. So. Frau Fietz, nochmal die Frage, mit welcher Erwartungshaltung geht die Kanzlerin in das Gespräch mit den Ministerpräsidenten am Dienstag? Und wenn Sie jetzt gerade auf die Frage von Herrn Blank gesagt haben, dass Sie das interne Gespräch nicht kommentieren, heißt aber, dass Sie es eigentlich bestätigen, oder?
Also wenn überhaupt ein Gespräch stattfindet, das ein internes Gespräch wäre, dann würden wir das im Anschluss bestätigen. Und zweitens kann ich Ihnen immer nur wieder sagen, dass die Bundeskanzlerin natürlich mit großer Sorge auf das Pandemiegeschehen blickt und immer wieder betont hat, dass wir noch lange nicht sozusagen in der gefahrenfreien Zone sind. Sie hat es auch immer wieder als Herausforderung für die Demokratie bezeichnet, was an Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie notwendig ist. Und vor diesem ganzen Hintergrund stellen sich natürlich eine Reihe von Fragen, die dann alle in der kommenden Woche behandelt werden.
Dann geht es mit Herrn Wiederwald weiter.
Meine Frage richtet sich vermutlich vor allem in Richtung Auswärtiges Amt, eventuell auch an Sie, Herr Kautz. Es geht um das Thema Reisewarnungen und wie diese nun genau entstehen und wie differenziert sie sein sollen. Die Reiseverbände kritisieren ja, dass das relativ undifferenziert geschehen würde, dass zum Teil Regionen benannt würden, in denen so gut wie keine Corona-Fälle auftreten. Also da wird als Beispiel Lanzarote beispielsweise genannt. Oder auch in Frankreich ist es Lyon und die darum liegende Auvergne. Also können Sie uns vielleicht da noch mal sagen, was halten Sie von dieser Kritik und wie genau und wie ausdifferenziert diese Reisewarnungen tatsächlich sein sollten?
Ich kann Ihnen gerne noch mal erläutern, wie wir unsere Reisewarnungen, wie sie entstehen und wie die Beratungen sind zwischen den beteiligten Ressorts auch in der Bundesregierung. Unser wichtigstes Grundkriterium für die Aussprechung einer Reisewarnung ist die Frage 50 oder mehr Fälle pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen. Wichtig für die Beurteilung, ob diese Grenze überschritten wird, die ja wir in der Bundesrepublik haben, die auch sich europäisch durchgesetzt hat, ist, ob es stabile Trends sichtbar sind. Also gehen die Zahlen in der Perspektive rauf oder gehen sie runter? Dieser 7-Tage-Trend, den wir da zugrunde legen, ist deshalb wichtig, um ein ganz kurzfristiges Schwanken auszuschließen und nicht etwa eine Reisewarnung auszusprechen, wenn es nur ein ganz kleiner Peak gewesen ist. Deswegen betrachten wir die Zahl 50 oder mehr pro 100.000 in der Regel über eine Woche. Für die Beurteilung, das ist auch die Beurteilung, die das RKI seiner Frage, ob es ein Gebiet als Risikogebiet einstuft, zugrunde legt. Bei der Bewertung, ob dann eine Reisewarnung ausgesprochen wird, ist das Gesamtbild der Umstände vor Ort entscheidend. Auch ist entscheidend, welche Maßnahmen in dem entsprechenden Land getroffen werden, wie es damit umgeht und wie wir eben auf diesen 7-Tage-Trend blicken. Welche Zahlen legen wir zugrunde? Das sind nicht irgendwelche Zahlen und die suchen wir uns auch nicht aus, sondern wir schauen auf die Zahlen des European Center of Disease Control und auf die Zahlen der WHO. Dort sind die Zahlen veröffentlicht und mit diesen Zahlen, die dort offiziell für alle einsehbar sind, arbeiten wir und legen das zugrunde für unsere Entscheidung. Wir verfolgen im Moment einen Ansatz der möglichen Regionalisierung. Das heißt, wirklich nur Reisewarnungen auszusprechen dort, wo sie aus unserer Sicht hin müssen, weil dieser 7-Tage-Trend konstant negativ ist, konzentrieren wir uns auch darauf, einzelne Regionen oder Gespanntschaften oder Oblasten, das sind so die Bezeichnungen, oder Kantone, in den Blick zu nehmen und nicht pauschal ganze Länder mit einer Reisewarnung zu versehen, wenn es auch nur einzelne Regionen betrifft. Und diese Regionalisierung haben wir in einer Reihe von europäischen Ländern im Moment. Wie Sie auch sehen, beobachten wir die grundsätzliche Steigerung der Infektionszahlen in Europa mit Sorge. Und wir mussten ja auch in den vergangenen Tagen und Wochen weitere Reisewarnungen aussprechen. Warum? Weil die Zahlen der WHO und des Centers for European Disease Control so sind, weil das RKI diese Gebiete als Risikogebiet eingestuft hat und beobachten natürlich die Lage mit dem Gesundheitsministerium auch und mit anderen beteiligten Ministerien stetig weiter.
Kurze Nachfrage. Sie haben jetzt die Regionalisierung erwähnt. Die Reiseverbände kritisieren aber gerade, dass diese Regionalisierung überhaupt nicht differenziert sei. Also ich habe jetzt gerade ja schon Beispiele genannt. Es wird auch noch das Beispiel Österreich, Vorarlberg genannt. Das Kleinwalsertal hat wohl sehr, sehr wenige Fälle, Vorarlberg relativ viele. Trotzdem wird darauf kein Bezug genommen.
Also mir liegt nichts daran, jetzt Ping-Pong in Kritik zu spielen. Wir schauen auf öffentlich verfügbare Zahlen für einzelne Regionen. Und das sind die Größen der Bezirke, die auch eingemeldet werden. Dort schauen wir auf die WHO und auf die europäischen Zahlen und richten uns danach aus.
Sie haben noch was zu ergänzen?
Ja, sehr gerne. Ich habe Ihnen noch einen Termin unterschlagen. Und zwar findet in der kommenden Woche am Mittwoch ja kein Kabinett statt, wegen der Beratungen des Bundestages zum Bundeshaushalt. Im Rahmen der Generaldebatte am Mittwoch wird die Kanzlerin ab 9 Uhr im Bundestag eine Rede halten. So viel noch zu den Terminen. Und dann kann ich Ihnen noch sagen zu dem Sonntag, zu Ihrer Frage zum Sonntag. Die Bundeskanzlerin steht mit Ministern und Ministerinnen immer wieder im regelmäßigen Austausch und das in den verschiedensten Konstellationen. Das ist Regierungsalltag intern und dazu nehmen wir aber grundsätzlich nicht Stellung.
Möchten Sie, Herr Blank, noch mal nachfragen dazu? Nö. Okay, dann sind wir wieder beim Thema Corona und Herr Jessen hat das Wort.
Ja, Frage an Herrn Kautz. Zu den möglichen Kollateralschäden der Krisenbewältigung gehört ja, dass ich glaube 40 Millionen Einwegmasken in Deutschland eingelagert sind von Importeuren, die einer Ausschreibung Ihres Ministeriums gefolgt waren. Und seit Wochen oder Monaten werden diese Masken nicht abgenommen und auch nicht bezahlt. Die Argumentation Ihres Hauses, glaube ich, die seien mangelhaft. Die Importeure bestreiten das. Wie ist da der Stand der Verhandlungen? Besteht eine Perspektive, dass in Zeiten, wo Masken ja dann doch wieder benötigt werden, es zu einer sinnvollen Einigung kommt?
Sie wissen vielleicht, Herr Jessen, und vielleicht ist das auch Ausgangspunkt Ihrer Frage, dass heute in Bonn am Landgericht ein Verfahren anhängig ist. Dazu möchte ich mich eigentlich konkret nicht äußern. Es geht darum, dass wir sagen, die Qualität dieser Masken ist nicht gegeben, weswegen wir diese Lieferung zurückgewiesen haben. Darüber gibt es Gespräche mit den Lieferanten. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das sowohl vor Gericht als auch mit Vergleichen regeln können.
Nachfrage. Diese Misere, wenn man so sagen darf, ist ja auch deswegen entstanden, weil der Ausschreibungsmodus, den Ihr Haus gewählt hat, einer war, der keine Limitierung der zu liefernden Maskenzahl vorsah, sondern den Anbietern das Recht gab, alles, was ihr bringt, nehmen wir ab. Das sieht jetzt so aus, als wenn Sie hier sozusagen, indem Sie sagen, nee, mangelhaft, einen künstlichen Stopp, ich sag mal einen Ausweg für Helden suchen, um das nicht abnehmen und bezahlen zu müssen.
Das ist Ihre Interpretation. Das Wesen eines Open-House-Verfahrens ist, wie der Name schon sagt, dass es offen ist. Außerdem sind da Qualitätskriterien, Lieferkriterien, Zeitkriterien genannt, sodass wir nach klaren Kriterien auch beurteilt haben, ist die Qualität gegeben, sind die Waren rechtzeitig geliefert worden. Ganz, ganz viele von den Lieferanten sind direkt wieder abgesprungen, ohne uns die Masken zu liefern.
Herr Neuhan, auch nochmal zu den Masken.
Herr Kautz, zu dem Open-House-Verfahren. Würde sich das BMG auch jetzt bei einer erneuten Bestellung wieder für ein solches Verfahren entscheiden? Oder war die Entscheidung damals aus heutiger Sicht richtig für dieses Verfahren? Und die zweite Frage, viele der Kläger vermuten, dass BMG wolle sich der Bezahlung entziehen, weil es einfach zu viele Masken gestellt hat. Was sagen Sie auf diese Unterstellung?
Die Unterstellung ist falsch und die Entscheidung damals war richtig.
Herr Jung auch dazu?
Aber die Frage war ja gerade, ob Sie es heute auch noch so machen würden oder ändern Sie was an den
künftigen Verfahren? Das ist eine hypothetische Frage, Herr Jung.
Ja, es wird ja vielleicht nochmal
ein Fall sein,
dass Sie was bestellen müssen.
Na, Moment, Moment. Die Lage ist ja eine ganz andere
Darf
heute.
Darf ich mal eben an die armen Protokollanten erinnern, die das alles mitschreiben müssen?
Die Rahmenbedingungen sind ja ganz andere als damals. Wir sind jetzt in der Phase, wo wir die Produktion in Deutschland angeregt haben, wo wir genug Masken haben. Ein Open-House-Verfahren ist ein Verfahren, das man wählt in einer Situation, wo der Markt sehr, sehr eng ist, sehr umkämpft ist und man einen Anreiz schafft, um schnell an solche Masken zu kommen. Das ist damals gelungen. Und deshalb stellt sich momentan diese Frage, würden wir nochmal ein Open-House-Verfahren machen, stellt sich so nicht.
Könnten Sie kurz sagen, wie die Qualität überprüft wurde? Macht das der Zoll?
Das haben wir hier mehrfach schon gesagt. Wir haben verschiedene Testverfahren. Wir haben mit dem TÜV haben wir ein Testverfahren aufgesetzt, sowohl in China selber als auch hier. Es wird die Durchlässigkeit der Masken geprüft, die Filtrationsfähigkeit der Masken. Und bei manchen Masken, die wir beanstandet haben, war die einfach nur halb so gut, wie sie sein musste. Und die können wir natürlich nicht annehmen. Ich meine, Sie müssen sich ganz konkret vorstellen, eine Pflegekraft setzt darauf, sie kriegt eine Maske, die funktioniert. Sie pflegt einen Pflegebedürftigen und nachher stellt sich raus, sie wird angesteckt, weil diese Maske nicht funktioniert. Das können wir nicht machen. Also wir müssen, wenn wir Steuergeld einsetzen, müssen wir A, auf Qualität achten und B, ist es uns auch wichtig, dass die Leute, denen wir die Masken zur Verfügung stellen, auch geschützt werden.
Ich habe jetzt keine Fragen mehr zum Thema Corona. Das sehe ich richtig. Jetzt habe ich auf der Terminliste noch den EU-Rat und die Deutsche Einheit, die Generaldebatte im Bundestag. Und dann hat Frau Adebar das Wort für eine Ankündigung und dann noch das BMU, Herr Haufe.
Vielen Dank. Ich möchte Ihnen gerne ankündigen, dass Außenminister Maas heute ein Treffen der Allianz für den Multilateralismus abhalten wird und dazu gemeinsam mit seinem französischen Kollegen einlädt zu einem virtuellen Treffen. Heute Nachmittag werden an dem Treffen ca. 50 Außenministerinnen und Außenminister teilnehmen und es wird um vier Themen gehen: Gesundheit, Klima, Digitalisierung und Gleichstellung. Die Allianz für den Multilateralismus ist ein Forum, was wir mit anderen Staaten ins Leben gerufen haben, um eine regelbasierte internationale Ordnung zu verteidigen und auszubauen und auch, wo es nötig ist, Reformideen beizusteuern. Das Ganze findet im Rahmen der Generalversammlungswoche der Vereinten Nationen in New York statt. Und das Treffen der über 50 Außenminister virtuell heute beginnt um 16 Uhr. Sie können das auf der Internetseite der Allianz auch live verfolgen.
Herr Blank, hatte sich dazu gemeldet?
Nee,
das war. Ach so, Entschuldigung, dann war das ein Irrtum. Hat jemand dazu noch Fragen? Herr Jung?
Wer sind denn da die prominenten Vertreter? Sind die Amerikaner dabei, Chinesen, Brasilianer, Israelis?
Also es sind dabei, also wer dann heute wirklich dabei ist, geben wir danach raus. Wir erwarten Außenminister unter anderem aus Frankreich, Indien, Kenia, Südkorea und Mexiko. Das sind so die ich jetzt hier auf der Pfanne habe, aber geben wir gerne noch, reichen wir nach.
Wurden die Amerikaner, die Chinesen eingeladen?
Auch das müsste ich Ihnen genau nachreichen. Die Allianz, vielleicht grundsätzlich gesagt, richtet sich ja an Staaten, mit denen wir seit zwei Jahren mittlerweile zusammenarbeiten, mit denen wir schon einiges an Projekten gestemmt haben und in der multilateralen Zusammenarbeit uns wirkliche Fortschritte erhoffen. Das sind immer wechselnde Formate, auch zwischen den einzelnen Projekten. Insofern ist der eine mal dabei, der andere nicht. Es gibt auch eine Core Group. Wie sich das heute genau zusammensetzt, muss ich nachreichen.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Herr Haufe. Das Bundesumweltministerium hat auch eine Ankündigung.
Ja, ich würde Ihnen gerne noch eine Ankündigung machen im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Nächste Woche am 30. September und 1. Oktober werden sich die Umweltministerinnen und Umweltminister der Europäischen Union hier zu ihrem informellen Treffen einfinden, hier in Berlin. Es wird eine hybride Konferenz sein, also sowohl Teilnahme per Videokonferenz als auch Teilnahme vor Ort der Minister und Ministerinnen. Das Ganze findet ja unmittelbar im Anschluss an den UN-Gipfel zur biologischen Vielfalt statt, der ja ab Montag in New York auch im virtuellen, auf virtuellem Level tagt. Und deswegen spielt auch die biologische Vielfalt, der Verlust an Naturregionen und Artenvielfalt in der Europäischen Union eine wichtige Rolle. Gleichzeitig geht es natürlich um das europäische Klimaschutzziel, das europäische Klimagesetz. Und die Folgenabschätzung, die die Kommission vorgelegt hat, die wird dort auch erstmals unter den Minister und Ministerinnen diskutiert werden. Am Donnerstag, dann also am 1. Oktober, 14 Uhr, gibt es die Pressekonferenz, dann mit der Bundesumweltministerin und ich denke auch einem der Kommissare der Europäischen Union, der Umweltkommissar Sinkevicius, wird sehr wahrscheinlich mit dabei sein. Das ist auch eine PK, die sowohl eben virtuell stattfindet, aber auch mit auch Journalisten vor Ort zulässt. Außerdem verweise ich noch auf den Doorstep um 8 Uhr am 30. September. Dieser findet rein virtuell statt, aber er ist auch so konzipiert, dass Sie dort auch virtuell Ihre Fragen stellen können, direkt während des Doorsteps an die Minister und Ministerin. So viel zu dieser Terminansage.
Gibt es zu diesem Treffen eine Frage? Dann vielen Dank für die Information. Und jetzt geht es mal weiter in Ägypten, damit der arme Herr Tufukni ja nicht immer am Ende erst drankommt. So, weil ich die Runde immer so mache.
Frau Adebar, in Ägypten kam es gestern zu Antiregierungsprotesten. Gibt es da schon eine Stellungnahme von Ihrem Haus?
Muss ich Ihnen nachreichen. Wollen Sie Ihre Gaza-Frage auch noch gleich anschließen? Sind Sie schon das Mikro an?
Ja. Frau Adebar, der Bundesaußenminister hat gestern in einer Videokonferenz mit seinem französischen, jordanischen und ägyptischen Amtskollegen wiederholt für eine Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen und unter anderem auch einen lebensfähigen palästinensischen Staat. Nun sagen ja viele Experten, UN-Experten, dass die Situation in Gaza speziell nicht mehr lebensfähig ist für die Palästinenser. Würde die Bundesregierung sich für eine Aufhebung der israelischen Blockade auf Gaza aussprechen?
Die Bundesregierung, Entschuldigung, setzt sich unter anderem für eine Verbesserung der Lebensbedingungen in Gaza und der Menschen ein. Ich glaube, das ist ein humanitäres Anliegen, was wir haben. Und wir setzen uns grundsätzlich dafür ein, dass es für die Palästinenser, und das ist mit Ihnen zu besprechen und auch von Ihnen darzulegen, einen solchen Staat gibt, wie Sie ihn gerade beschrieben haben. Und für die Frage, wie man da am besten hinkommt, das hat der Bundesaußenminister auch oft gesagt, braucht es auch direkte Gespräche zwischen den Parteien und eine verhandelte Lösung. Und dieses Ergebnis wäre dann auch zugrunde zu legen für das Ergebnis, was wir alle wollen, nämlich dass eine Zweitstaatenlösung realisiert werden kann.
Das heißt, Sie sind explizit momentan gegen eine Aufhebung der Blockade?
Ich habe Ihre Wortwahl jetzt nicht aufgegriffen. Wir sind dafür, die Lebensbedingungen der Menschen in Gaza zu verbessern und wir sind dafür, uns auf den Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung zu begeben.
Herr Warwick dazu. Müssen wir erstmal hier gucken.
Gaza gilt ja völkerrechtlich nach wie vor als von Israel besetzt. Setzt sich denn die Bundesregierung auch für ein Ende der Besatzung Gazas ein?
Ich glaube, ich habe zum Thema Gaza jetzt eine Antwort gegeben und möchte es bei der belassen.
Das haben Sie dem Kollegen von Al Jazeera, aber meine Frage war ja, ob die Bundesregierung Maßnahmen, Initiativen ergreift gegen die Besatzung Gazas durch Israel.
Das ist eine Frage zur Position der Bundesregierung zu Gaza und ich glaube, das habe ich grundsätzlich beantwortet.
Gut, weitere Fragen sehe ich zu dem Thema nicht. Dann hatte ich mehrere Interessensbekundungen zum Thema MAD. Herr Keller war, glaube ich, der Erste, den ich dazu gesprochen habe. Bitte schön. Genau, ein fliegender Wechsel nochmal.
wann soll denn ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den MAD-Chef bestellt werden und was soll der anders machen als der in Ruhestand gehende?
Einen Termin kann ich Ihnen naturgemäß hier nicht nennen. Die Ministerin hat sich der Frage natürlich angenommen und wird es in sorgfältiger Erwägung möglichst schnell natürlich entscheiden. Denn ganz klar ist auch, dass das Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst noch weitere Wege zu gehen hat. Ich kann hier gerne noch mal aufnehmen, was bisher geschehen ist. Wir haben da auch schon an dieser Stelle öfter darüber gesprochen. Das BAMAT wurde 2017 beginnend konsequent modernisiert und weiterentwickelt. Es hat sich für Netzwerkanalysen deutlich verbessert aufgestellt und seine Zusammenarbeit mit den anderen Sicherheitsbehörden deutlich intensiviert und verbessert. Und Herr Gramm steht eben für diesen seit etwa Oktober 2017 eingeleiteten Reformprozess, hat diesen erfolgreich begleitet. Aber wir alle wissen, dass das in Großorganisationen das Veränderungsmanagement, wenn es dann über einen so langen Zeitraum erfolgt, auch immer wieder neue Impulse benötigt. Und die Verteidigungsministerin und der Präsident des MAD sind sich in dieser Frage einig, dass auch ein personeller Wechsel ein solcher Impuls sein kann. Und entsprechend wird es dann im Oktober dieses Jahres zu einem Wechsel an der Spitze des Bundesamts für den Militärischen Abschirmdienst kommen. Ein neuer Impuls ist das Ziel.
Herr Decker.
Können Sie noch mal sagen, was konkret den Ausschlag jetzt gegeben hat für die Ablösung von Herrn Gramm? Es erweckt ja doch den Eindruck, als sei das sozusagen schon auch aus einer Verärgerung über einen konkreten Sachverhalt jetzt so gekommen, weil sonst hätte man ja auch warten können, bis man sozusagen Nachfolger dann gleich aus dem Hut zaubern kann. So wirkt das ja alles doch etwas unsouverän. So, das ist das eine. In dem Zusammenhang habe ich noch eine Frage an Alter, weil das ja doch in einem thematischen Zusammenhang steht. Der Lagebericht zum Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden, wann konkret ist mit dem zu rechnen in der kommenden Woche und in welcher Art und Weise wird der Öffentlichkeit bekannt gemacht?
Also zunächst mal, Ihre Eindrücke möchte ich hier nicht bestätigen. Es geht darum, jetzt zu diesem Zeitpunkt die anstehenden weiteren Reformen und Umsetzung bereits eingeleiteter Reformen und Modernisierung mit einem neuen Abschnitt zu markieren. Und dieser Abschnitt erfordert eben zusätzliche Anstrengungen und eine ergänzende Dynamik. Und die soll eben mit einem Personellwechsel hinterlegt werden.
Gibt es zu dem Thema weitere Fragen? Herr Jessen. Ah, Entschuldigung, nochmal zurück.
Der Bundesinnenminister hatte ja den Präsidenten des Verfassungsschutzes beauftragt, diesen Bericht bis Ende September vorzulegen. Das wird auch fristgerecht erfolgen und der Bundesinnenminister wird diesen Bericht in Kürze gemeinsam mit Herrn Haldenwang der Öffentlichkeit vorstellen. Einen konkreten Termin dazu gibt es allerdings noch nicht.
Aber man kann davon ausgehen, dass es in der nächsten Woche eine Pressekonferenz geben wird.
Es gibt im Moment noch keinen Termin. Es gibt die feste Absicht, das öffentlich vorzustellen. Aber alles Weitere ist im Moment noch unklar. Es wird zeitnah erfolgen, nachdem der Bericht fertiggestellt wurde.
Allerletzte Nachfrage. Ist eigentlich die Bundeswehr da auch mit erfasst?
Das muss ich nachliefern, kann ich spontan nicht beantworten. Aber das kriegen wir im Laufe dieser Pressekonferenz raus.
Herr Jessen.
Herr Kollatz, Sie sagten eben, es habe eine Art Einigkeit bestanden zwischen Ministerium und der Spitze des MAD, dass ein personeller Wechsel auch sozusagen neue Dynamik befördern könne. Soll das bedeuten, dass die Beendigung der Amtszeit von Herrn Gramm einvernehmlich erfolgt war? Nach bisheriger Berichterstattung war es so, dass die Ministerin ihn davon informiert hat. Das ist nicht einvernehmlich.
Ich bleibe bei dem, was wir Ihnen auch gestern schon in der Pressemitteilung gesagt haben. Und dort haben wir auch deutlich gemacht, dass das Gespräch einvernehmlich verlaufen ist.
Nachfrage. Bedeutet einvernehmlich, dass tatsächlich eine gemeinsame Vereinbarung getroffen wurde zwischen Ministerin und Herrn Gramm über den Wechsel? Oder wurde er darüber informiert, dass ein Wechsel stattfinden wird? Einvernehmen setzt eigentlich sozusagen gemeinsame Beschlussfassung voraus, möglicherweise.
Man hat Einvernehmen erzielt, dass es einen personellen Wechsel braucht.
Weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Herr Küster, auch zu dem Thema. Entschuldigung, dann habe ich da auf dem Zettel das nicht mehr richtig zugeordnet.
Also ja. auch genau. MAD, Sie hatten ja den weiteren Reformprozess angesprochen. Es gibt ja offenbar auch Pläne, den MAD personell aufzustocken, auch um Sicherheitsüberprüfungen effizienter durchführen zu können. Können Sie das A bestätigen und uns einen Zeitraum nennen, wie schnell das passieren soll?
Nein, das wäre an dieser Stelle verfrüht. Vor einiger Zeit hatte ich schon darauf aufmerksam gemacht, dass wir die Zusammenarbeit deutlich verbessern mit anderen Sicherheitsbehörden. Das bedeutet natürlich auch eine entsprechende Hinterlegung. Wir haben Vereinbarungen dazu getroffen, aber weitere konkrete Schritte kann ich Ihnen an dieser Stelle noch nicht öffentlich benennen.
Gut. Können wir das Thema verlassen? Das scheint mir der Fall zu sein. Dann kommen wir zum Thema Nawalny. Da habe ich Herrn Warwick, aber ich habe hier auch schon von Ria Nowosti von der Kollegin Timofeva eine Frage. Ich fange damit mal eben an. Die steht hier auch schon länger. Da geht es nämlich um die Frage, wann die Bundesregierung reagieren möchte auf die Aufforderung, Russlands Beweismaterialien und Informationen im Fall Alexei Nawalny der russischen Regierung zu geben. Die russische Vertretung bei der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen habe bei den deutschen Kollegen eine entsprechende Note eingereicht. Wie und wann möchten Sie darauf reagieren, nehme ich an, heißt das.
An wen soll die Frage gehen?
Die geht an Frau Fietz, an Sie und das Auswärtige Amt und in dem Fall Frau Adebar.
Also ich kann Ihnen an dieser Stelle bestätigen, dass die deutsche Vertretung bei der OVCW gestern eine russische Note zum Fall der Vergiftung Alexei Nawalnys erhalten hat. Sie wird diese Note gemäß den einschlägigen Bestimmungen des Chemiewaffenübereinkommens, die dafür eine 10-Tages-Frist vorsehen, beantworten. Aber lassen Sie mich noch mal wiederholen, was wir hier bereits in der Vergangenheit mehrfach gesagt haben. Schon jetzt verfügt Russland über alles Notwendige, um Selbstermittlungen durchführen zu können. Zudem haben Untersuchungen des Speziallabors der Bundeswehr den zweifelsfreien Nachweis eines chemischen Nervenkampfstoffes der Novichok-Gruppe erbracht. Die Analyse eigener Proben durch Speziallabore in Frankreich und Schweden bestätigen den deutschen Nachweis. Auch die OVCW hat Proben genommen.
Ich kann vielleicht noch ergänzen zum Thema OVCW, dass wir dort das Verfahren ja nach Artikel 8, 38e eingeleitet haben und damit die technische Unterstützung der OVCW angefordert haben. Warum haben wir die OVCW eingeschaltet? Weil sie die zuständige internationale Organisation ist und es sich hier um einen internationalen und keinen bilateralen Fall handelt. Denn die Nutzung des chemischen Nervenkampfstoffes ist eine Verletzung des CWÜ. Es heißt, es gibt eben verschiedene Verfahren in der OVCW. Wir haben den Weg nach Artikel 8 gewählt, weil es kein bilaterales Verfahren sein soll, sondern weil es ein internationales Verfahren ist. Und im Übrigen würde zum Beispiel auch Russland der Weg freistehen, ja auch dieses Verfahren zu begehen. Am 2. September, also auch unmittelbar nach dem Nachweis und nach den Sachen, die und in Ergänzung zu den Sachen, die Frau Fietz gesagt hat, haben wir Russland auch über unsere Haltung schon in Kenntnis gesetzt. Und wie schon gesagt, werden wir die eingegangene Note jetzt CWÜ-konform beantworten.
Herr Warwick.
Mich würde interessieren, wieso angesichts der hohen Kontaminität von Novichok die Bundesregierung bzw. die Bundesrepublik bisher darauf verzichtet hat, die engen Begleiter von Herrn Nawalny und insbesondere auch das Ärzte- und Pilotenteam von dem Charterflug von Omsk nach Berlin auf Novichok zu testen. Frage ging an Frau Fietz und vielleicht als Vertreter indirekt des Bundeswehrlabors an Herrn Kollatz. Ja.
Ich kann Ihnen dazu keine Angaben machen, denn es besteht überhaupt keine Notwendigkeit, jetzt in diesem Verfahren andere Schritte einzuleiten, als die eingeleitet worden sind.
Zur Beteiligung der Bundeswehr an dem ganzen Verfahren gibt es keine neuen Fakten hinzuzufügen.
Dann hätte ich noch eine Nachfrage, vielleicht ans Gesundheitsministerium, kann man vielleicht auch direkt von dort beantworten. Jetzt gilt Novichok ja als hoch kontaminierend. Gibt es denn in irgendeiner Form eine Art von Protokoll, wenn man weiß, es gibt einen Novichok-Fall in Deutschland, dass die nähere Umgebung des mutmaßlich Betroffenen ebenfalls auf Novichok getestet wird?
Wenn ich vielleicht noch was sagen darf, ich denke, die Frage, wer wann wie untersucht wird und worauf, ist eine Frage, die Ärzte zu klären haben und die sie sicher klären würden und oder getan haben. Und ich denke, Herr Nawalny war ja in den Händen der Charité in einem hochgradig erfahrenen und hervorragenden Ärzteteam unterwegs. Insofern ist die Frage, wer ärztlich wie betreut wird, keine Frage, die hier die Ministerien beantworten könnten, wäre meine Einschätzung.
Ja, Moment, ich muss jetzt, weil ich habe jetzt ein Saalmikrofon an, dann muss ich erstmal wieder zurück, wenn Sie noch was fragen möchten.
Ja, vielleicht nochmal zum grundsätzlichen Verständnis. Wie erklären denn zum Beispiel die Ärzte des Bundeslabors die Tatsache, dass es außer Herrn Nawalny keine einzige bekannte Person mit Symptomen gibt, trotz der bereits erwähnten hohen Kontaminität des Nervenkampfstoffs?
Beteiligung der Bundeswehr an dem Sachverhalt gibt keine neue Sachlage.
Sie fragen jetzt, wie die Ärzte das erklären. Aber Sie fragen die Bundesregierung.
Nein, aber die Bundesregierung hat ja entsprechende Vorwürfe formuliert und daraus ergeben sich natürlich aber auch gewisse Fragen für atypische Symptome bei dem mutmaßlich Betroffenen.
Ich wollte nur sicherstellen, dass Sie in der
Und das wollte ich einmal nur wissen, ob das auch die Bundesregierung erfasst.
Sie haben jetzt von Vorwürfen gesprochen. Ich weiß nicht, welche Sie meinen. Auskunft zu Gesundheitsdaten geben, denke ich, die Ärzte. Und derjenige, der vergiftet wurde, war ja nun mal Herr Nawalny. Aber ansonsten ist das, glaube ich, eine Frage, die Sie an Ärzte oder Kliniken richten müssten. Die unterliegen, wie das Gesundheitsministerium beigesteuert hat, unter Umständen oder sicherlich der Schweigepflicht. Das ist keine Frage, die von dieser Bank hier oben beantwortet werden kann.
Okay, Herr Jessen noch dazu?
Ja, da ja nun das Team Nawalny selbst mitgeteilt hat, er halte sich in Deutschland auf, gilt für die Bundesregierung Herr Nawalny als eine potenziell gefährdete Person. Gibt es für ihn Maßnahmen des Sicherheitsschutzes, des Personenschutzes im engeren oder weiteren Sinne?
Ich glaube, die Frage hatte Herr Seibert am Mittwoch schon.
Genau. Herr Seibert hat am Mittwoch dazu gesagt, dass Sie dazu die Berliner Polizei zunächst befragen müssten.
Das lässt den Rückschluss zu, dass Herr Nawalny sich in Berlin aufhält. Und naja, was soll man sonst wissen?
Also, das lässt überhaupt keine Rückschlüsse zu, sondern Sie können dort erfahren, was die Berliner Polizei, die ja zuletzt die Sicherheit für Herrn Nawalny übernommen hat, dazu zu sagen hat.
Es bedeutet, dass im Moment niemand anderes als die Berliner Polizei Ansprechpartner wäre, wenn es um Schutzmaßnahmen für Herrn Nawalny geht, richtig?
Ihre Schlussfolgerung teile ich nicht.
Sondern, ja, wenn wir die Berliner Polizei fragen sollen und niemand anders sonst, welche Schlussfolgerung soll man dann daraus ziehen?
Wenn Sie wissen möchten, wie es um die Sicherheitsmaßnahmen für Herrn Nawalny steht, dann ist die Berliner Polizei Ihr Ansprechpartner.
So, auch dazu.
Darf ich ja dazu noch mal eine Ergänzung machen? Vielleicht allgemeiner Form. Eine Sicherheitsbehörde, die den Schutz von Personen ernst nimmt, würde öffentlich keine Auskunft darüber geben, ob und gegebenenfalls welche Maßnahmen erforderlich sind und durchgeführt werden. Insofern kann ich mir kaum vorstellen, selbst wenn Sie die Polizei Berlin fragen würden, dass Sie da eine inhaltliche Auskunft bekämen. Das ist einfach nicht üblich.
Herr Jessen hat auch nochmal eine Nachfrage.
Deswegen war eine meiner Eingangsfragen ja, ob aus Sicht der Bundesregierung Herr Nawalny als eine potenziell schutzbedürftige Person gesehen wird. Das ist in sehr abstrakter Form gefragt, ohne dass Sie jetzt konkret sagen müssten, was da im Einzelnen unternommen wird.
Das können nur die zuständigen Behörden einschätzen und dann ziehen Sie die Schlussfolgerung daraus und entscheiden darüber, ob Maßnahmen erforderlich sind oder nicht. Und Sie geben gleichwohl darüber keine öffentliche Auskunft.
Okay. Herr Warwick hatte sich noch mal
gemeldet. Noch eine Nachfrage. Gestern in einem Pressegespräch, Jakob Bisil, der Organisator des Charterflugs nach Deutschland für Herrn Nawalny erklärt, dass ihm gegenüber Ärzte geäußert hätten, dass sie es für sehr wahrscheinlich halten, dass die Vergiftung erst im Flugzeug, also im Inlandsflug nach Moskau, erfolgte aufgrund der sehr kurzen Wirkzeit von Novichok zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten. Da würde ich sagen, teilt die Bundesregierung diese Einschätzung oder wurde in Gesprächen der Bundesregierung mit Fachärzten und Geheimdiensten auch diese, sagen wir mal, jetzt dritte Theorie gegenüber der Bundesregierung geäußert?
Also ich kenne diese Äußerungen nicht und kann sie nicht bewerten. Und ich denke, alle Fragen, die in diesem Zusammenhang gestellt worden sind, sind in der Vergangenheit hier hinreichend beantwortet worden.
Gut. Ich habe deswegen gefragt, weil die Implikation dieser dritten These wären ja, dass die Wasserflasche im Hotel in Tomsk, auf dessen Basis die Bundeswehr Novichok getestet hätte, damit in Frage gestellt wäre. Das hat ja schon Implikationen auch für die Darlegung der Bundesregierung.
Wenn ich mich ja kurz einschalten darf, ich glaube, zu der Frage, wer wann eine Wasserflasche getestet hat, haben wir hier keine Auskunft gegeben, sondern haben unsere Wortwahl und den Pressemitteilungen, die wir gemacht haben, dazu wiederholt. Und ich weiß nicht, im Moment, vielleicht können wir uns einig sein, Herr Warwick, Aufklärung tut doch Not. Das ist eine Bitte, die wir seit Wochen an Russland richten, denn ein russischer Staatsbürger ist mutmaßlich in Russland vergiftet worden. Und insofern ist doch die Aufklärung dieser Fragen ein dringendes Gebot.
Gibt es weitere Fragen zu Nawalny? Ist sonst noch jemand daran interessiert? Dann kommen wir zu einem anderen Thema, Herr Keller. Die Ermittlungen. So, jetzt.
Ich habe eine Frage ans Finanzministerium.
Achso, Entschuldigung. Herr Alter hat nur eine Nachlieferung. Ich dachte, das war schon die Nachlieferung, ein Missverständnis. Wollen Sie noch mal kurz einhalten, die Luft anhalten?
Das geht relativ schnell. Dankeschön. Herr Decker hatte gefragt, welche Informationen der Bericht enthalten wird, der vom Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz vorgelegt wird. Der Bericht wird Informationen zu sämtlichen Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder enthalten. Korrekt.
Herr Keller hat das Wort.
Der Präsident der kommunalen Arbeitgeber hat der FAZ gesagt, dass die Kommunen im nächsten Jahr noch 12 Milliarden bräuchten von Bund und von den Bundesländern. Ist denn im Haushaltsentwurf 2021 dafür Geld eingeplant von Seiten des Bundes? Wenn ja, wie viel oder wie stellt sich das Finanzministerium dazu?
Also ich kann jetzt hier nicht einzelne Äußerungen kommentieren. Was ich grundsätzlich sagen kann zum Haushalt, den wir ja hier ausführlich vorgestellt haben, dass der Bund an vielen Stellen die Kommunen unterstützt. Dazu haben wir hier schon oft geredet. Und wie gesagt, ansonsten kann ich hier Äußerungen nicht kommentieren, weil ich sie nicht kenne.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Ich glaube, hier sind wir jetzt. Nee, wir haben Venezuela noch nicht gehabt, Herr Warwick.
Nur für Sie, Frau. Frau Adebar, Sie hatten vorher betont, wie wichtig der Bundesregierung eine Stärkung der regelbasierten internationalen Ordnung ist. In dem Zusammenhang würde mich interessieren, am 23. September hat ja der von der UN anerkannte Präsident Nicolas Maduro eine Rede gehalten vor der UN-Vollversammlung. Wie bewertet denn die Bundesregierung, dass sie mit Herrn Guaido einen nicht gewählten Präsidenten unterstützt, der nicht von der UN anerkannt ist und damit sozusagen auch nicht der regelbasierten Ordnung entspricht?
Ich glaube, wie Deutschland und die Europäische Union im Übrigen sich dazu eingelassen hat, können Sie nachlesen. Aus unserer Sicht ist es so, und das haben wir am 28. Mai 2018 unmittelbar als EU nach den Präsidentschaftswahlen einstimmig erklärt, dass dieses Ergebnis nicht anzukennen gewesen ist, dieser Wahlen. Und für uns ist Juan Guaido als Parlamentspräsident, und zwar im Einklang mit der venezuelischen Verfassung, der Übergangspräsident Venezuelas. Und es geht ja nach wie vor darum, faire und freie Präsidentschaftswahlen zu organisieren. Und die Haltung, die wir dazu haben, hat sich nicht geändert. Die Begründung können Sie nachlesen und ich habe sie auch gerade noch mal gegeben.
Aber meine Frage zielt ja im Sinne einer regelbasierten Ordnung an und da erkennen Sie einen selbsternannten Interimspräsidenten an, der aber nicht von den Vereinten Nationen anerkannt ist. Von den Vereinten Nationen ist Nicolás Maduro anerkannt. Und da wollte ich nur wissen, wie die Bundesregierung bzw. das Auswärtige Amt diesen Widerspruch auflöst zwischen insistieren auf regelbasierte Ordnung und dann genau einen Präsidenten anzuerkennen, der just nicht von der UN anerkannt wird.
Das grundsätzlich kann ich vielleicht noch mal dazu sagen, dass wir uns für eine regelbasierte Ordnung einsetzen, die auf den Grundprinzipien der VN-Charta, nämlich Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit beruht, einsetzen. Das sind die Grundprinzipien, die für uns auch regelbasiert gelten und die auch das Völkerrecht ausmachen. Und das ist die allgemeine große Grundlage, vor der wir uns politisch auch in dieser Allianz zusammenschließen.
Sonst scheint sich, gibt es, glaube ich, kein weiteres Interesse zum Thema Venezuela. Ich habe jetzt noch eine Frage für das Verkehrsministerium, aber bis sich das in Position gebracht hat, trage ich noch eine Frage an das Auswärtige Amt vor, des Kollegen Valasopoulos von OpenTV, der nämlich vom Auswärtigen Amt wissen möchte, ob die Entmilitarisierung in der Ägäis ein Thema für die Bundesregierung ist. Mehr steht hier nicht.
Die Frage zielt vermutlich darauf ab, dass es im Moment dort eine Ankündigung gibt von Exploratory Talks, von direkten Gesprächen zwischen der türkischen und der griechischen Seite. Und dazu hat Herr Seibert hier in der letzten Regierungspressekonferenz ganz ausführlich vorgetragen. Das ist etwas, was wir begrüßen, um dort zu einer Deeskalation und Entspannung beizutragen zwischen den Seiten.
Dann bitte ich herzlich, das Protokoll vom Mittwoch noch mal nachzulesen. Und Herr Strater, ich habe eine Frage bekommen von Alexander Ratz von Reuters. Da geht es um Klimaschutz und Luftverkehr. Deutschland soll Plänen des Umweltministeriums zufolge erstmals Fluggesellschaften zum Tanken von CO2-freiem Treibstoff verpflichten. Was sagt Minister Scheuer zu diesen Plänen?
Also ich habe das eben auch in irgendeiner Agenturmeldung gelesen. Vielleicht kann das Umweltministerium dazu erstmal was sagen, bevor ich das kommentiere. Aber ich kann grundsätzlich zum Thema Klimaschutz im Luftverkehr sagen, dass wir grundsätzlich daran arbeiten, dass der Luftverkehr klimafreundlicher wird. Hier geht es uns vor allen Dingen darum, dass wir auf alternative Kraftstoffe setzen, synthetische Kraftstoffe, regenerative Kraftstoffe. Das ist ein Ziel, wo wir auch die Forschung unterstützen. Das haben wir auch mit allen Beteiligten der Luftverkehrswirtschaft schon mehrfach so besprochen. Das werden wir auch weiterhin tun. Und nur so viel zum grundsätzlichen Ziel. Aber das andere kann dann vielleicht der Kollege erklären.
Wer ist denn so nett und gibt mal einen Platz frei? Dankeschön.
Zu dieser Meldung würde ich nur sagen wollen, dass wir momentan ja dabei sind, die Richtlinie der Europäischen Union umzusetzen, wo es um die neuen alternativen Kraftstoffe geht. Das heißt, wie werden die angerechnet, welche Regeln gelten für die in Deutschland? Das Stichwort zum Beispiel Anteil von Kraftstoffen aus Abfällen, die in bestehende Kraftstoffe eingemischt werden. Wie soll das Verfahren funktionieren? Wie sind die Regeln für Kraftstoffe, die eben in Zukunft aus Wasserstoff bestehen? Das sind alles Dinge, die wir jetzt in Deutschland umsetzen wollen. Dafür hat das Bundesumweltministerium einen Vorschlag gemacht, der jetzt in der Verbändeanhörung ist. Und darin ist eben auch ein Vorschlag vorgesehen, der sagt, dass die Treibstoffe, die die Flugzeuge benutzen sollen, eben eine solche Klimakomponente mit haben sollen. Und das ist, wie gesagt, momentan aber eben Diskussionsstand und Teil eines Referentenentwurfs, der jetzt in der Bundesregierung eben abgestimmt wird.
Gut. Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann habe ich einen Blank mit einem neuen Thema.
Ja, eine kurze Frage ans Außenministerium und Entschuldigung. Und das Wirtschaftsministerium, haben denn die beiden Herren Minister schon einen neuen Test gemacht, einen Corona-Test? Wie ist der ausgefallen und wie lange müssen die beiden denn in Quarantäne bleiben noch? Oder wie lange werden sie in Quarantäne bleiben?
Der Außenminister hat bisher einen Test gemacht, der ist negativ. Ich kann Ihnen jetzt aus dem Hut nicht sagen, wann der zweite erfolgt. Das wird nach amtsärztlichem Notwendigkeit oder Festlegung erfolgen. Die Quarantäne des Außenministers wird bis zum 4. Oktober gehen.
Ja, genau. Ich kann mich da anschließen im Grunde. Der Minister hat sich ja vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben und hat auch an dem Tag selber das direkt abends über Twitter auch mitgeteilt und hat dort auch gesagt, dass er heute vor einer Woche einen Test gemacht hatte. Das war im Vorfeld des informellen Handelsministerrats. Dieser Test ist negativ gewesen. Jetzt hat es dort auf dem Handelsministerrat eben den Vorfall gegeben, dass der Mitarbeiter eines Ministers auf Corona positiv getestet wurde. Daraufhin ist der Minister Altmaier in Quarantäne gegangen. Und jetzt machen wir das genauso, wie Frau Adebar das eben auch für Herrn Maas beschrieben hat, nämlich dass wir dort mit dem Gesundheitsamt im Austausch sind und dann natürlich alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, die jetzt anstehen. Und dazu gehören natürlich auch weitere Testungen. Aber ein Ergebnis kann ich jetzt noch nicht mitteilen. Das würden wir dann tun, wenn es hier Neuigkeiten gibt.
Hat es denn schon einen weiteren Test gegeben?
Wie gesagt, also wir würden dann informieren, wenn es Neuigkeiten zu
Naja, aber Sie könnten ja sagen, dass es einen weiteren Test gegeben hat. Das ist ja jetzt nicht so.
Ich habe das gesagt, was ich jetzt aktuell dazu sagen kann.
Und gibt es so einen ähnlich genauen Termin wie beim Außenminister, dass man sagt, also er ist bis zum so und so vielen Oktober dann?
Einen Termin haben wir noch nicht, nein.
Gut. Herr Neuhahn dazu und dann Herr Keller.
Ja, an Sie beide die Frage, welche persönlichen Treffen eventuell auch hochrangig wurden denn bisher aufgrund dieser Quarantäne abgesagt?
Der Außenminister hat am Mittwoch nicht am Kabinett teilgenommen, weil da die Frage in der Prüfung war. Umgewandelt worden in einen Videotermin war die gestrige Konferenz des Außenministers mit dem ägyptischen, dem französischen und dem jordanischen Außenminister. Und das Event zum Multilateralismus wird ganz regulär stattfinden, weil es ohnehin als Video geplant war. Und von sonstigen Terminen kann ich hier im Moment nicht berichten.
Also falls Termine abgesagt wurden, die wir auch bekannt gegeben hätten, dann würde ich das nochmal nachreichen. Also jetzt habe ich dazu keine Informationen, aber der Minister führt auf jeden Fall seine Amtsgeschäfte von zu Hause fort. Und das ist ja heutzutage üblich und das funktioniert alles sehr gut.
Gut. Herr Keller.
Der Wirtschaftsminister war aber am Mittwoch noch im Kabinett, nehme ich an. Gibt es denn Überlegungen innerhalb der Bundesregierung, dass man mit der Teilnahme von Ministern an der Kabinettssitzung irgendetwas ändert?
Also dazu kann ich was sagen. Das Bundeskabinett tagt grundsätzlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln, die darauf abzielen, dass auch im Falle der Teilnahme einer Person, die sich später als Corona-positiv herausstellt, eine Quarantäne anderer oder gar aller Teilnehmer nicht erforderlich machen. Dies wäre im konkreten Einzelfall, der sich derzeit nicht ergibt, jeweils fachlich zu beurteilen.
Herr Jessen, war das dazu oder ein anderes Thema? Gibt es dazu jetzt noch Fragen? Das scheint mir nicht. Und Herr Neuhahn, das war das, wozu Sie sich gemeldet hatten. Dann hat Herr Jessen das Wort. Danke.
Ja, es ist eine Frage an Herrn Alter. Das BMI ist ja nicht nur Ministerium für Inneres, Bau und Heimat, sondern mittlerweile ein bisschen auch Ministerium für die Durchführung von Studien zum inneren Zustand der Republik. Können Sie uns da ein Update geben? Wie ist der Stand der Dinge? Sie sprechen da ja mit verschiedenen Stakeholdern, Institutionen. Welche Studien von wem mit welchem Fokus durchgeführt werden sollen? Wie ist da der Stand Ihrer Diskussion?
Ja, der Bundesinnenminister hat ja am vergangenen Wochenende sich in einem Interview dazu geäußert und deutlich zum Ausdruck gebracht, dass bei uns im Haus derzeit Überlegungen angestellt werden auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse. Man muss ja auch zur Kenntnis nehmen, dass es zu diesem Thema schon einiges an Vorarbeit auch gibt, was bekannt ist aus unterschiedlicher Richtung. Und derzeit werden eben Überlegungen angestellt, welche Informationen, in welchem Umfang und in welchen Bereichen notwendig sein könnten, um das Bild noch besser zu schärfen, als es bislang der Fall ist. Wir hatten vorhin schon mal den Hinweis darauf, dass jetzt in Kürze zunächst einmal damit zu rechnen ist, dass der Bericht zu den Sicherheitsbehörden vorgelegt und auch der Öffentlichkeit vorgestellt werden wird. Nichtsdestotrotz finden parallel eben die Arbeiten statt, die auch aus der Sitzung des letzten, aus der letzten Sitzung des Kabinettausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus resultieren. Ich erinnere daran, da gab es ja eine Anhörung von Migrantenverbänden, die ihre Perspektive geschildert haben, und da sind nochmals wichtige Impulse auch ausgesandt worden, die in diese Überlegungen mit einfließen. Es gibt keinen konkreten Zeitplan, den ich hier an dieser Stelle schon bekannt geben kann. Es gibt einen Zeitplan für die nächste Sitzung des Kabinettsausschusses. Das soll Ende Oktober stattfinden. Und darüber hinaus kann ich im Moment konkret noch nichts dazu sagen.
Nachfrage. Können wir also davon ausgehen, dass das BMI in diese Sitzung des Kabinettsausschusses einen Vorschlag einbringen wird über Struktur und dann möglicherweise Zeitplan einer solchen Studie? Halten Sie es für sinnvoll, wenn für solche Studien auch externe Expertise wissenschaftlicher Art zugrunde gelegt wird, beziehungsweise dort federführend verantwortlich durchgeführt wird von externen Gutachtern?
Also zum ersten Teil der Frage, die Ausschussarbeit lebt ja davon, dass die Dinge sich weiterentwickeln. Insofern können wir davon ausgehen, dass die nächste Sitzung sich sozusagen mit dem nächsten Schritt beschäftigen wird. Wie der konkret aussieht, das kann ich im Moment noch nicht sagen. Und zum zweiten Teil Ihrer Frage, das ist eben auch Teil der Überlegung, welche Informationen in welchen Bereichen braucht man und wer kann sie am validesten erheben und dafür Sorge tragen, dass man mit Ihnen auch konkrete Ansätze bilden kann. Das ist im Moment noch nicht klar und es wäre zu früh dazu, jetzt konkret Stellung zu nehmen.
Herr Neuhan.
Ja, Alter, jetzt ist ja der Innenminister vermutlich erstmal bis nächsten September noch im Amt oder bis eine neue Bundesregierung gewählt worden ist. Ich weiß, ob er bei ihr angehören wird. Deswegen die Frage, wird es in diese Studie wohl noch in seiner Amtszeit erstmal begonnen und dann auch veröffentlicht werden?
Ja, ich habe es versucht, eben schon mal deutlich zu machen, ich kann diese Frage im Moment nicht beantworten, weil wir, also es gibt eine Auftragslage, es gibt Prüfungen, die stattfinden, es finden Überlegungen statt zum Umfang und zum Design weiterer Überlegungen, aber wann es konkret dazu kommt, dass sozusagen Aufträge erteilt werden, das ist im Moment unklar. Und zum ersten Teil Ihrer Frage, der Bundesinnenminister hat schon mehrfach deutlich gemacht, dass nach dieser Legislaturperiode für ihn Schluss ist.
Herr Decker, auch dazu?
Ja. Herr Alter, mir ist noch nicht so ganz klar, wozu diese Studie eigentlich gebraucht wird, weil solche Studien gibt es ja. Also die Friedrich-Ebert-Stiftung zum Beispiel untersucht das, was Sie zu untersuchen gedenken seit Jahren. Der Herr Heidmeier von der Universität Bielefeld kümmert sich seit, weiß nicht, 20 Jahren um dieses Thema, um fremdenfeindliche Einstellungen in der Bevölkerung und die Veränderungen, die sich da ergeben. Auch sonst gibt es wissenschaftliche Expertise. Also brauchen wir diese Untersuchung?
Wissenschaft ist ja nicht endlich. Und ich habe ja eingangs gesagt, dass natürlich bereits an vielen Stellen Vorarbeit geleistet wurde und dass es einen Status quo zum Wissensstand gibt. Aber die Forderung nach Studien in diesem Bereich kommt ja nicht zuletzt auch von Ihnen. Und insofern erkennen wir an, dass wir niemals sagen können, jetzt wissen wir all das, was wir brauchen. Und der Bundesinnenminister hat entsprechende Aufträge erteilt. Und unter Berücksichtigung des bisherigen Wissensstandes wird jetzt darauf aufgesetzt. Und dann wird man sehen, in welche Richtung das geht.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann Herr Blank nochmal zu einem anderen Thema.
An Frau Fietz in erster Linie, nachdem sich jetzt der Finanzminister und Vizekanzler und auch der Wirtschaftsminister zu Nord Stream 2 und dem Weiterbau geäußert haben, entsteht ja die Frage, ob nun auch die Haltung der Bundeskanzlerin eindeutig ist, dass sie auch hier sagen würde, oder sie, dass für einen Weiterbau bzw. gegen einen Stopp des Weiterbaus ist.
Also ich kann Ihnen dazu heute keinen neuen Stand mitteilen. Wir haben uns zu diesem Thema hier mehrfach umfassend geäußert und dabei bleibt es.
Gibt es denn da eine Uneinigkeit offensichtlich mit wichtigen Ministern zwischen der Kanzlerin und Herrn Altmaier und Herrn Scholz?
es gibt keine Uneinigkeit, sondern es gibt einfach keinen neuen Stand, den ich Ihnen hier mitteilen könnte.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Dazu weitere Fragen nicht. Und dann habe ich Herrn Keller nochmal, richtig? Ja.
Ich habe noch eine Frage zum Baukindergeld und damit ans Bauministerium. Das ist ja verlängert worden bis Ende März. Nun gibt es die Forderung von den Ziemiak, das bis Ende nächsten Jahres zu verlängern. Hat dazu das Ministerium eine Meinung? Gibt es solche Pläne bei Ihnen?
Ja, wir haben zunächst einmal eine Meinung zu dem, was bereits geschehen ist. Noch in dieser Woche, am Mittwoch, hat das Kabinett entschieden, dass der Zeitraum für das Baukindergeld um 3 Monate bis zum 31. März 2021 verlängert wird. Vielleicht muss man noch mal das Prinzip erklären. Wir hatten also die Möglichkeit, dafür wurden insgesamt 10 Milliarden Euro bereitgestellt, über das Baukindergeld den Erwerb von Eigentum zu fördern. Und wir wissen aus vielen Schreiben von Bundestagsabgeordneten, aber auch von Betroffenen selbst, dass es pandemiebedingt zum Teil zu Verzögerungen kam bei der Herstellung der Voraussetzungen für die Förderung. Also konkret beim Abschluss von Kaufverträgen und Ähnlichem gab es einfach zeitliche Verschiebungen. Und vor diesem Hintergrund hat man sich entschieden, die zur Verfügung stehenden Mittel von den 10 Milliarden, das sind noch etwa 800 Millionen Euro, die noch nicht abgerufen wurden oder nicht abgerufen werden, in das nächste Jahr zu übertragen. Das ist eine Entscheidung, die ist ganz frisch, die ist vom vergangenen Mittwoch und darüber hinaus gibt es im Moment noch keine Überlegungen. Insofern kann ich die Forderung, die uns auch bekannt ist, jetzt nicht kommentieren.
Dazu sehe ich auch keine weiteren Fragen. Frau Adebar hat noch etwas mitzutun.
Oder die Kollegin aus dem BMJV. Zum Thema, zum Komplex Nawalny haben wir noch eine kurze Nachlieferung zur Frage zweites Rechtshilfeersuchen, was uns ja hier so beschäftigt hat die letzten Tage.
Genau, da kann ich jetzt heute einen aktuellen Stand berichten. Und zwar wird das zweite Rechtshilfeersuchen heute noch an die Berliner Landesjustizverwaltung weitergeleitet werden.
Gibt es dazu weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen? Das scheint mir auch nicht der Fall zu sein. Dann habe ich im Abspann heute noch den Gebärdendolmetscherinnen oder derinnen und dem Dolmetscher zu danken, die uns Phoenix zur Verfügung gestellt hat und uns damit bei der Live-Übertragung unterstützt. Vielen Dank. Das hatte ich eingangs nicht erwähnt. Das soll aber nicht vergessen sein. Vielen Dank unseren Gästen für ihr Kommen. Ich schließe die Pressekonferenz und wünsche allen ein schönes Wochenende.
Answer.